1, Journal um 8.
Guten Morgen beim Journal um 8. Im Studio begrüßt Sie Thomas Langpaul. In der Ukraine wird die Regierung umgebildet. In Österreichs Wirtschaft wird wenig investiert. Ich spreche dazu gleich mit dem Generalsekretär der Industriellen Vereinigung, Christoph Neumeier. Die Pharmaindustrie in Österreich widerspricht dem Vorwurf, die Medikamente würden hier deutlich teurer sein als in vergleichbaren Ländern. 10 Kryptobörsen gibt es bereits in Österreich. Das Finanzministerium freut sich und spricht von einem österreichischen Krypto-Hub. Und wir sprechen über Fußball. Argentinien ist nach Spanien in das WM-Finale eingezogen mit einem 2:1-Sieg über England. Das Wetter, es wird ein ruhiger Sommertag mit nur einzelnen Gewittern. Mitten im Verteidigungskrieg gegen Russland kündigt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die nächste Regierungsumbildung an. Am Dienstag wurde überraschend die Premierministerin und mit ihr das gesamte Ministerkabinett entlassen. Nun soll der bisherige Leiter des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz Regierungschef werden, wie Marin Häusermann berichtet.
Priorität sei für die Ukraine die Vorbereitung auf den kommenden Winter, sagt Volodymyr Zelensky. Sergei Koretsky sei als Leiter des staatlichen Energiekonzerns am besten auf die Herausforderungen und das Amt des ukrainischen Regierungschefs vorbereitet. Dass die bisherige Ministerpräsidentin Julia Sviridenko und mit ihr die ganze Regierung ersetzt wird, kommt trotzdem überraschend. Nun kursieren Theorien darüber, wer warum gehen muss. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll Sviridenko die neue Botschafterin in den USA werden. Die bisherige musste wegen Korruptionsvorwürfen den diplomatischen Dienst verlassen. Verteidigungsminister Michailo Fedorov soll einen Zwist mit Armeechef Alexander Sirski gehabt haben. Außerdem habe er es nicht geschafft, das Problem mit der Zwangsmobilisierung von Wehrpflichtigen zu lösen. Es ist bereits das dritte Mal seit Beginn des Angriffskriegs durch Russland, dass das Amt des Verteidigungsministers neu besetzt wird.
Nach Österreich. Österreichs Wirtschaftsleistung wächst wieder, wenn auch verhalten. Ein Grund dafür sind die Exporte, die nach deutlichen Verlusten jetzt wieder anziehen. Die etwas bessere Entwicklung ändert jedoch nichts daran, dass sich viele Betriebe im Inland bei den Ausgaben etwa für Erweiterung oder Erneuerung zurückhaltend zeigen oder gleich ganz darauf verzichten. Weiter viel investiert wird in Forschung und Entwicklung sowie in Produktionsstandorte im Ausland, berichtet Volker Obermeier.
Während in Österreich als Folge der Rezession der Trend mehr in Richtung Substanzerhalt geht, richten sich verstärkt die Blicke auf Engagements im Ausland, ob neue Beteiligungen, Fabriken oder Dienstleistungen. Nach Berechnung der Nationalbank hat der Bestand an österreichischen Direktinvestitionen weltweit im Vorjahr ein Volumen von 275 Milliarden Euro erreicht, ein Topwert. 3 von 4 Euro bleiben dabei in Europa und hier gewinnen besonders die EU-Länder im Osten an Gewicht. Markus Scheiblecker vom Wirtschaftsforschungsinstitut.
Eine günstigere Kostenstruktur, Genehmigungsverfahren dauern auch etwas kürzer, niedrigere Energiekosten und auch eine Nähe zu den Märkten. Das macht nach wie vor die östlichen Nachbarländer, die ein sehr hohes Wirtschaftswachstum aufweisen, als attraktiven Standort für Österreich.
In einer gut 150 Seiten langen Studie zu Investitionen weltweit und Grad an Wettbewerbsfähigkeit sieht auch die Unternehmensberatung McKinsey etwa Bürokratie und Energiekosten als Bremse. Co-Autorin Anna Cortis hat sich dabei vor allem die drei großen Volkswirtschaften USA, EU und China angesehen.
Hier sehen wir, dass oft das gleiche Projekt in Europa einen Kostennachteil von mindestens 50% hat gegenüber dem gleichen Projekt irgendwo anders, oft in China.
Wegen der vergleichsweise hohen Förderung bleiben hingegen Investitionen in Forschung sowie Entwicklung eher in Österreich. Bei der Umsetzung von Ideen zu marktreifen Produkten mangelt es hingegen. Das liegt zum Beispiel am fehlenden Binnenmarkt, Stichwort Risikokapital. Zum anderen an längeren Genehmigungsverfahren.
Ein Wehmutstropfen bei dem Ganzen ist, dass wir gesehen haben, dass gerade in Forschungsindustrien oft der Kostenvorsprung, den gerade die Chinesen und andere Asiaten gegenüber uns haben, nochmal deutlich höher ist, weil sie einfach viel, viel schneller dabei sind, Produkte zu entwickeln und auch durch die Zulassungen zu bekommen.
Um mehr Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, müsse nicht nur das Tempo erhöht werden, schreibt Anna Cortis. Gerade in innovationsgetriebenen Branchen entscheide immer öfter die Geschwindigkeit über Wirtschaftlichkeit und die Richtung der Geldströme.
Und bei mir im Studio ist jetzt der Generalsekretär der Industriellen Vereinigung, Christoph Neumeier. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Neumeier, wir haben es gehört, geringe Investitionstätigkeit im Inland. Investiert wird aber in anderen Ländern, vor allem in Osteuropa. Welche Voraussetzungen müssen sich ändern, damit sich das ändert, damit wieder mehr hier in Österreich investiert wird?
Ich denke, im Beitrag ist es sehr gut beschrieben worden. Wir haben eine ganze Menge an Hausaufgaben zu machen, damit wir wieder in die Erweiterungsinvestitionen in Österreich kommen. Warum sind Investitionen so bedeutsam? Eine Investition ist ein Vertrauensbeweis in den Standort, einen Vertrauensbeweis in die Zukunft. Und da haben wir einige Dinge, die wir erledigen müssen. Das eine ist, wir sind zu teuer geworden. Was können wir also tun, um beispielsweise Investitionen weiter anzuregen? Ich erinnere daran, dass wir im Doppelbudget beispielsweise für Offensivmaßnahmen eigentlich noch Budgetmittel reserviert haben. Hier könnte man tätig werden. Beispiel wäre zum Beispiel hier eine Superabschreibung zu schaffen. Ich investiere und kann im ersten Jahr schon 100% abschreiben beispielsweise. Also wir haben einige Möglichkeiten zu nehmen, sehr konkret hier gegenzusteuern.
Wenn Sie sagen, wir sind zu teuer geworden, dann wird oft auf zwei Dinge verwiesen. Zum einen die Energiekosten und zum anderen die Arbeitskosten. Ist es überhaupt möglich oder denkbar, in diesen beiden Bereichen mit osteuropäischen Ländern oder fernöstlichen Ländern zu konkurrieren? Die Arbeitskosten werden natürlicherweise in Rumänien, Bulgarien oder in Indonesien niedriger sein als in Österreich. Österreichische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können und wollen wahrscheinlich nicht um denselben Lohn arbeiten.
Das ist selbstverständlich. Wir sind ein Hochlohnland, das wissen wir, das sind wir seit langem. Aber es geht um die Relation, also ums Verhältnis. Wir können uns, wenn wir innovativer sind, wenn wir klüger sind, wenn wir schneller sind, natürlich hier einen gewissen, wenn Sie so wollen, Gap leisten. Aber wir können uns keine Kosten leisten, die 3-4-mal so hoch sind. Das heißt, wir müssen die Relation in den Griff bekommen. Und hier haben wir uns in den vergangenen 3-4 Jahren leider durch sehr hohe Lohnabschlüsse, aber auch zusätzliche Kosten aus dem Markt gepreist. Viele Unternehmen schaffen das nicht mehr und wir haben leider jeden Monat auch Marktaustritte. Und das spürt übrigens auch Deutschland. Dort werden rund 10.000 Industriearbeitsplätze pro Monat verloren.
Österreich ist bei der Nettoinvestitionsquote etwa im EU-Schnitt, aber der ist eben, wie wir auch gehört haben, deutlich niedriger, als er etwa in den USA oder in China ist. Woher soll das Geld kommen oder woher sollen die Ressourcen kommen, damit Europa zu diesen großen investitionsgetriebenen Märkten aufschließen kann?
Das Kapital ist vorhanden. Die Frage ist nur, wo wird es investiert? Und wie wir gehört haben, wird eben in anderen Ländern investiert und in anderen Erdteilen, weil die Kapitalgeber und die Unternehmen glauben, dass in diesen Bereichen oder in diesen Regionen mehr Wachstum möglich ist und ich langfristig wettbewerbsfähiger bleiben kann. Daher Hausaufgaben machen, Bürokratie hinunter. Wir müssen die Kosten in den Griff bekommen und wir müssen insbesondere auch weiter in die Zukunft investieren. Wir haben ein paar Chancen in Österreich. Ich nenne zwei Branchen. Das eine ist die Sicherheitsbranche, aber dann bitte geben wir den Rahmen so, dass die Unternehmen hier auch wachsen können. Oder auch die Energieübertragung. Das ist ebenfalls etwas, wo investiert wird und wo wir mehr Chancen haben. Aber da müssen wir schneller in den Verfahren sein. Wir müssen einfach mithelfen, dass investiert werden kann, dass es attraktiv ist und dass es schneller passiert.
Beim Thema Sicherheitsbranche meinen Sie die Exportbeschränkungen etwa für militärisch nutzbare Güter?
Absolut. Und es gibt Probleme bei der Finanzierung dieser Bereiche. Da geht es ja oft nicht um Hardware, da geht es also sozusagen wirklich um Dual-Use-Güter, also Güter, die in beiden Bereichen auch angewendet werden können. Hier haben wir den berühmten Artikel 320 Strafgesetzbuch. Wie kann hier auch investiert werden? Das sind Überbleibsel aus einer Zeit, die anders war. Hier müssen wir den Rahmen ändern.
Sie haben Deutschland schon angesprochen, unser wichtigster Handelspartner. In Deutschland wird derzeit im Schnitt noch weniger investiert als in Österreich. Wie kann es Österreich gelingen, sich von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland noch mehr als bisher abzukoppeln?
Wir müssen in anderen Regionen noch verstärkt aktiv werden. Das ist uns auch gelungen in Mittel- und Osteuropa. Aber da gibt es dann auch noch andere Möglichkeiten. Da sind wir dann sehr schnell auch bei den Handelsabkommen der Europäischen Union mit anderen Staaten. Also Stichwort auch Südamerika, Indonesien, jetzt Mexiko kommt neu und wird modernisiert. Und wir brauchen Investitionsschutzabkommen. Das heißt, wir müssen auch hier verbreitern, den österreichischen Unternehmen die Chance geben, auch in anderen Regionen einfacher und sicherer zu investieren.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben es gehört, das Thema ist immer auch, wie komme ich von Forschung und Entwicklung zu einem nutzbaren, vermarktbaren Produkt oder einer Dienstleistung. Was muss da in Europa, in Österreich passieren?
Da geht es auch letztlich um die Finanzierung, nämlich nicht nur des Start-ups, sondern auch des Scale-ups. Da haben wir übrigens politisch auf der Agenda den Dachfonds, der ja auch in der Industriestrategie steht. Der muss rasch umgesetzt werden, weil sonst verlieren wir die Produkte, die Dienstleistungen in die USA, wo besser finanziert werden kann. Das heißt, erster Punkt ist Finanzierung sicherstellen, dass die Unternehmen auch hier bleiben können.
Vielen Dank, Christoph Neumeier von der Industriellen Vereinigung. Danke fürs Kommen ins Morgenjournal.
Danke für die Einladung.
Die Medikamentenkosten sind in Österreich höher als in vielen vergleichbaren Ländern. Das ist das Ergebnis des jüngsten Heilmittelberichts. Im Journal um 7 widerspricht der Generalsekretär des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreichs, Alexander Herzog.
Österreich gehört zu den Ländern mit den vergleichsweise niedrigsten Medikamentenkosten, weil man muss ja nicht nur die Listenpreise betrachten, wie es diese rezente Studie gemacht hat, sondern man muss auch die gesamten Rabatte und Rückzahlungen, die die pharmazeutische Industrie in sehr hohem Ausmaß jährlich an das Sozialversicherungssystem leistet, mit berücksichtigen.
Das Finanzministerium freut sich, dass es in Österreich eine steigende Zahl an Kryptodienstleistern gibt. Kryptodienstleister sind Unternehmen, bei denen man Geld in Bitcoin und Co. anlegen kann. Bei den mittlerweile 10 lizenzierten Kryptobörsen in Österreich sind schon mehr als 6 Millionen Kundinnen und Kunden registriert. Die Kryptobranche ist aber trotz des steigenden Interesses auch weiterhin mit Kritik konfrontiert, berichten Katja Winkler und Maria Kern.
Weltweit wird immer mehr Geld in Kryptowährungen investiert. Daher steigt auch die Zahl der sogenannten Kryptobörsen, auch in Österreich. Finanzstaatssekretärin Barbara Aibinger-Miedl von der ÖVP.
Es haben sich bei uns mittlerweile 2 der 10 größten Kryptobörsen weltweit angesiedelt.
So hat etwa auch ein Unternehmen aus Singapur nun seinen Hauptsitz in Wien. 4,4 Milliarden Euro wurden hierzulande bereits bei den Kryptounternehmen angelegt und mehr als 6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer haben sich schon registriert. 80% davon kommen aus dem Ausland. Experten weisen aber auch auf die große Schwankungsanfälligkeit von Kryptowährungen wie Bitcoin hin. Außerdem sind in dem Bereich auch viele Betrüger unterwegs und
Kryptowährungen haben sich als das Zahlungsmittel auch für die organisierte Kriminalität zum Beispiel etabliert.
So Bernhard Haselhofer vom Complexity Science Hub in Wien. Seit dem Vorjahr wird der Kryptomarkt in Österreich aber von der Finanzmarktaufsicht geprüft und beobachtet.
Und jetzt zum Fußball. Mit Argentinien steht nach Spanien jetzt auch der zweite Finalist bei der Fußball-WM in Nordamerika fest. Der regierende Weltmeister hat gestern Abend England mit 2:1 besiegt, nachdem England in der 55. Minute in Führung gegangen war. Bei mir ist jetzt Wolfgang Eichinger aus unserer Sportredaktion. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wolfgang, es war das emotionalste Spiel der bisherigen WM, oder?
Ja, das hat man schon beim Singen der Hymnen bemerkt. Beide Teams waren höchst motiviert, leider auch Pfiffe von den Zuschauerinnen, also sehr viel Emotion in diesem Spiel. Ein Hintergrund sicherlich der oft zitierte Falklandkrieg im Jahr 1982, aber wir dürfen auch nicht auf das Hensdorf von Diego Maradona gegen England im WM-Viertelfinale 1986 vergessen, die berühmte Hand Gottes. Da war viel Brisanz auf dem Spielfeld.
Mehr als ein Dutzend Fouls schon in der ersten halben Stunde. Dem Schiedsrichter ist es aber gelungen, einigermaßen Ordnung herzustellen, nach viel Kritik an den Schiedsrichterleistungen in diesem Turnier.
Schiedsrichter Ismael Elfert aus den USA war ruhig gelassen, hat versucht, diese aufgeheizte Stimmung nicht anzufachen, sondern eher rauszunehmen. Englands Teamchef Thomas Tuchel war zwar nicht immer zufrieden mit den Entscheidungen, hat schon öfters mit dem vierten Offiziellen heftig diskutiert, hat sicherlich auch versucht, das Schiedsrichterteam ein bisschen zu beeinflussen. Der Schiedsrichter war nicht schuld an Englands Niederlage. Der hat auch Argentinien nicht bevorzugt. Er hat das gut gemacht.
Sprechen wir gleich über Thomas Tuchel, den deutschen Coach der Engländer. Der hat in der Schlussphase auf die Verteidigung gesetzt. Hat er damit den Sieg verschenkt?
Davon bin ich überzeugt. Die Engländer haben sich zurückgezogen, nur mehr verteidigt, sind massiv unter Druck gekommen. Für mich vollkommen unverständlich. Sie haben keine Entlastung mehr geschafft. Die Folge, zwei späte Tore der Argentinier durch Fernandes und Lautaro Martinez. Der englische Final- und Titeltraum ist geplatzt. Und die englischen Pressestimmen gehen bereits auf den deutschen Trainer Thomas Tuchel los. Katastrophale Entscheidung von Tuchel. Tuchels Wechsel geht nach hinten los. Also, Thomas Tuchel weht ein rauer Wind da auf der Insel entgegen. Er wird bald ein Ablaufdatum haben.
Einer der weiteren Trainer, möglicherweise nach dem deutschen Trainer Julian Nagelsmann, der nach der WM seinen Hut wird nehmen müssen. Jetzt ist das Finale Spanien gegen Argentinien. Das ist keine Überraschung. Alle vier Halbfinalisten waren unter den vier besten Mannschaften dieses Turniers. Hat sich da jetzt an der Spitze in der Weltrangliste wenig geändert, oder?
Das stimmt. Man hat auch mit diesem Finale rechnen können, aber Argentinien war dann im Laufe des Turniers nicht so stark. Die sind ein bisschen in dieses Endspiel gestolpert. Ich erinnere nur 3:2 im 16. Finale nach Verlängerung gegen Kap Verde oder auch das 3:2 nach 0:2 im Achtelfinale gegen Ägypten. Also das war wirklich auch gestern sehr, sehr knapp. Nur Argentinien hat einen Mann, den besten Fußballer aller Zeiten, Lionel Messi. Gestern 2 Assists, 2 späte Tore.
Wenn wir jetzt das gestrige Spiel vergleichen mit dem Halbfinale Spanien gegen Frankreich, wo Spanien ja die Franzosen 90 Minuten lang dominiert hat, wer ist besser aufgestellt fürs Finale?
Spanien. Spanien hat überzeugender gewirkt. Die Spanier haben Frankreich im Semifinale salopp formuliert regelrecht hergespielt. Da ist natürlich die Defensive die Grundlage des Erfolgs. In 7 Spiel nur 1 Tor bekommen. Das ist unglaublich. Nur, wie schon gesagt, Argentinien hat Lionel Messi. Der 39-Jährige ist die große Unbekannte. Er kann den Erfolgscode der Spanier knacken.
Argentinien hat nach dem Spiel für politische Aufregung gesorgt. Mehrere Spieler sind mit einem Plakat auf dem Rasen zu sehen gewesen, auf dem der Besitzanspruch Argentiniens auf die britischen Falklandinseln postuliert wurde, die die Argentinier Malvinas nennen. Droht jetzt da Ungemach von der FIFA, weil politische Willensäußerungen sind eigentlich untersagt?
Das waren Lisandro Martinez und Giovanni Lo Celso. Die haben dieses Transparent gehalten. Ja, das FIFA-Reglement untersagt das Verbreiten von politischen Botschaften im Rahmen der WM. Eine Stellungnahme des Weltverbandes gibt es nicht. Nur, wenn bei der WM Spieler, die beim Reden die Hand vor den Mund halten, bestraft werden können, dann muss diese Botschaft natürlich auch sanktioniert werden, vielleicht mit Sperren. Nur bei dieser Weltmeisterschaft der FIFA und Präsident Gianni Infantino weiß man nie, was passiert.
Wir werden weiter darüber berichten. Vielen Dank, Wolfgang Eichinger.
Gerne.
Und jetzt die Nachrichten von Christina Kreuz.
Im Mammutprozess rund um den Einsturz der Autobahnbrücke in Genua mit 43 Todesopfern werden heute die Urteile erwartet. Am 14. August 2018 war die mehr als ein halbes Jahrhundert alte Morandi-Brücke plötzlich zusammengebrochen. Autos und Lastwagen wurden 40 Meter in die Tiefe gerissen. Grund dafür waren laut einem Expertenbericht mangelnde Wartungsarbeiten. Bei Soldaten ab 30 Jahren sollen in den USA künftig die Testosteronwerte getestet werden. Das kündigt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth an. Er will so sicherstellen, dass die Soldaten über die richtigen Testosteronwerte verfügen, um Bestleistungen zu erbringen. Eine Behandlung wird demnach im Fall eines festgestellten Testosteronmangels empfohlen, ist jedoch keine Pflicht. Inmitten der Eskalationsspirale im Irankrieg hat der Iran eine US-Staatsbürgerin freigelassen. Das US-Präsident Trump bezeichnete das als Geste des guten Willens von Seiten des Irans. Gleichzeitig verstärkt Trump den Druck auf das Land. Das US-Militär startete gestern gleich 2 Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. Nun sollen auch Ziele bis in die Region um die Hauptstadt Teheran ins Visier genommen werden. Litauen und Lettland warnen vor russischen Angriffen auf die Infrastruktur in den baltischen Staaten oder Polen. Moskau würde auf höchster Ebene Angriffe auf die Energie- und Transportinfrastruktur planen, heißt es. Russland könne dadurch im Baltikum die Bereitschaft der NATO zur gegenseitigen Beistandsverpflichtung testen. Mehrere EU-Staaten hatten unlängst ähnliche Befürchtungen geäußert. Der Kreml weist die Anschuldigungen zurück. In Bozen in Südtirol ist heute früh kurz nach 6 Uhr ein Teil des Gerichtsgebäudes eingestürzt. Im Bereich hinter den Säulengängen des Gerichtsgebäudes klafft ein Loch, Steine und Gebäudeteile liegen auf dem Platz. Laut ersten Angaben der Berufsfeuerwehr soll sich niemand unter den Trümmern befinden, berichtet RAI Südtirol. Eine Reinigungskraft wurde jedoch leicht verletzt.
Und jetzt noch die Wetteraussichten von Daniel Stanker.
Ein recht sonniger Tag wird das heute, auch wenn es jetzt in der Früh im Osten teilweise noch regnet und gewittert. Auch einige Wolken und Nebelfelder sind streckenweise noch dabei, die Sonne setzt sich aber im Laufe des Vormittags durch. Jetzt gerade hat es zwischen 16 Grad im Lungau und 22 Grad in Wien und dabei ist es zum Teil schwül. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 26 bis 33 Grad. Dann kommen zur Sonne wieder teils dichte Wolken, die Wahrscheinlichkeit für einen Regenschauer oder ein Gewitter ist aber gering. Einzelne Schauer sind von Kärnten bis ins Waldviertel und in den Wienerwald dabei. Der Tag geht meistens sonnig zu Ende, eventuell tauchen in Vorarlberg und in Tirol noch am Abend kräftige Regenschauer und Gewitter auf. Die ziehen dann im Laufe der Nacht weiter in den Osten. Der morgige Freitag wird generell unbeständig, im Westen schon von der Früh weg. Am Nachmittag steigt verbreitet die Gefahr für schwere Gewitter mitsamt Hagel, Sturmböen und Starkregen, besonders in der südlichen Steiermark und im Südburgenland.
Das war's von uns für diese Journalausgabe. Franz Renner hat Regie geführt, Wilhelm Wimmer war an den Technikreglern. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Langpaul. Haben Sie noch einen entspannten Donnerstag.